David Kim heiße ich. Ich bin 30 Jahre alt. Man sieht es hier ein bisschen an weißen Haaren. Aber sonst nicht so. Aber ich bin ein Trainee in der Frankfurt City Church. Und wir befinden uns schon seit einigen Wochen, in fast Monaten eigentlich, in der Predigtreihe Der Heilige Geist, mutig und kraftvoll leben. Und was wir in diesen Wochen und Monaten gemacht haben, wir haben uns die Apostelgeschichte ein bisschen angeguckt und haben geguckt, was eigentlich am Anfang der Kirche, der Kirchengeschichte eigentlich passiert ist. Der Heilige Geist ist gekommen und dann Erweckung und viele Leute waren total aufgeregt und so weiter. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Mut beschäftigen, weil Mut auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil nicht nur der Predigtreihe, sondern von dem ist, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Ich mache mal ein bisschen runter. Also, als ich in der Grundschule war, hatten wir einen Maßstab für Mut. Und zwar 1, 3 und 5. Und zwar war das, von welchem Turm man im Freibad springen konnte. Wer von euch ist mal vom Fünfer gesprungen? Ganz ehrlich. Hoho. Wer ist mal vom 7,5er gesprungen? Zwei Frauen. Okay. Wer ist mal vom Zehner gesprungen? Mulu, was ist das denn? Bist nicht vom 7,5er, aber vom Zehner. Also direkt all the way. Okay, wäre dann richtig. Okay. Hast du mal einen Körper vom Zehner gemacht? Nee, das nicht. Okay. Und ich kann dich auch nicht verurteilen, weil bis ich 20 Jahre alt war, bin ich nicht mal vom Dreier gesprungen. Ich bin mit 20 zum ersten Mal vom Dreier gesprungen. Da stand ich auch so. Und dachte, vergiss, ich bin 20 Jahre alt, ich springe einfach. Und der Grund dafür ist, ich bin eigentlich ein Angsthase. Ich habe Angst vor so vielen Dingen. Ich habe Angst vom Dunkeln gehabt als kleines Kind. Ich hatte Angst vom Wasser. Ich hatte Angst vom Fahrradfahren. Ich hatte Angst vor, kennt ihr noch Akte X, die unheimlichen Fälle des FBIs? Oh my goodness, ich hatte solche Angst davor. Ich habe es trotzdem geguckt. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass wir uns unserer Angst stellen müssen. Manchmal ist es in unserem Leben so, da müssen wir trotzdem mutig sein. Angst überwinden. Ein solcher Tag sollte auch mich ereilen, und zwar im Jahre 2010, irgendwann, und zwar in einer S-Bahn. Und zwar saß ich in einer S-Bahn mit einer guten Bekannten, und wir unterhielten uns über Gott und die Welt, wir hatten uns lange nicht gesehen, bla bla bla. Und dann stiegen zwei Leute gegenüber von uns im Vierer ein, und sie fingen an, auch zu reden. Und irgendwann hörten wir so, okay, was soll das? Schauten rüber und dann saßen da zwei Typen und sie machen sich halt lustig. So, hey, könnt ihr was sehen? Könnt ihr was sehen? So, okay. Und ich bin geübt. Ich habe 25 Jahre zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt und wusste, okay, die wollen uns dumm anmachen, aber wir reden aber weiter. Tun wir so, als wenn wir es gar nicht merken. Weiter geredet, weiter geredet. Okay, was macht man dann? Und das Ding ist, sie hörten erstens nicht auf und zweitens fingen sie an, meine Bekannte so ein bisschen komisch anzumachen. Hey, China Girl, willst du mal zu uns rüberkommen? Ich dachte so, boah, das geht ja gar nicht. Und dann brach ein Dilemma in meinem Kopf aus. Denn ich wusste ganz genau, ich muss eigentlich was machen, ich muss was sagen, aber andererseits hatte ich Angst. Verständlich. Und was die ganze Situation noch verschärfte war, erstens, diese zwei Typen sahen ziemlich gefährlich aus. Es waren nicht so, hey, Chinese, sondern, ja, richtig Goliaths. Und das zweite war, ich fand die Bekannte sehr nett. Also sehr nett. Und dann dachte ich so, oh, was mache ich denn? Ich kann mich ja hier nicht zum Affen machen, ich muss irgendwas machen. Die Realität war aber, ich wusste, ich hatte keine Chance gegen die. Und die andere Realität war, das, was sie sagten, war völlig falsch. Und das nächste Mal, als sie dann wieder tschau tschau machten, schaute ich dann. So streng und so gefährlich ein Koreaner gucken kann. Und ich nahm meinen ganzen Mut zusammen aus den tiefsten Ecken meines Seins und ich sagte, hey, kennt ihr uns? Kennt ihr sie? Hört ihr, was ihr da sagt? Stille. Und innerlich betete ich, bitte lass mich in Ruhe, bitte bleib sitzen. lass mich einfach. Und dann sagte einer von den beiden, hey, hey, Kleiner, alles gut, Mann, wir haben was getrunken, alles nur Spaß. Ich schaute immer noch. Und dann beruhigte sich die Lage. Dann beruhigte sich die Lage und es kamen keine dummen Kommentare mehr. Ich setzte mich hin. Und eigentlich hatte ich mir gewünscht, dass meine Bekannte dann in meine Arme fällt und sagt, ah, du bist mein Held. Aber es ist leider nicht passiert. Aber was passiert ist, ist, dass ich unglaublich glücklich war. Ich war voll froh. Ich war aus dem Zug gestiegen und dachte, yes. Denn ich wusste, es war irgendwie richtig, was ich gemacht hatte. Und Freunde, manchmal kommen wir in unserem Leben an Punkte, da müssen wir Mut haben. Ob es ist, dass man gewisse Schritte wagt, Herausforderungen annimmt, ob man etwas zugibt, etwas gesteht, Fehler eingesteht. Manchmal brauchen wir Mut. Und der niederländische Künstler Vincent van Gogh, was er mal sagte, ist: Was wäre das Leben, wenn wir nicht den Mut hätten, etwas zu riskieren? Ja, manchmal müssen wir das riskieren und manchmal müssen wir mutig sein. Und das ist, worum es heute gehen soll, und ich habe euch 3 Punkte mitgebracht. Und zwar erstens, worin besteht der Mut der Apostel? Wir wollen uns das gleich so ein bisschen anschauen. Zweitens, woher kommt der Mut? Und drittens, wie kann ich persönlich mutig werden? Worin besteht der Mut der Apostel? Ich lese die Verse 27 bis 29 und 33. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der Hohepriester vor versammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vers 33. Und sie, die Priester, hätten die Apostel am liebsten auf der Stelle umgebracht. Boah, okay. Was war passiert? Vielleicht erinnert ihr euch, diejenigen von euch, die letzte Woche hier waren. Der David hatte gepredigt, und zwar über einen Gelähmten, der sein ganzes Leben lang vor dem Tempel saß. Er war gelähmt. Aber dann kamen Johannes und Petrus, 2 Apostel, und sie hatten ihn geheilt. Er konnte wieder gehen und er freut sich so, dass er die ganze Zeit jumpte und sprang und Gott preiste. Und dann kamen ganz, ganz viele Leute und fragten: Was ist hier los? Und er sagte: Ich bin geheilt. Und Petrus und Johannes fingen an zu predigen über Jesus Christus, den Auferstandenen. Und dann hörten aber die hohen Priester und die Sadduzäer, das sind Schriftgelehrte, sie hörten davon. Und in der Bibel heißt es, und sie waren erzürnt. Warum? Weil die Apostel es wagten, sich vor dem Volk als Lehrer darzustellen. Wisst ihr, wer die Hohepriester und wer die Sadduzäer sind? Das sind die Lehrer des Volkes, das sind die Schriftgelehrten, das sind die Priester, die Geistlichen, die von der Bibel wissen. Und auf einmal kommen hier irgendwelche Apostel, die eigentlich nur Fischer sind, und heilen dann irgendeinen Typen, und dann erzählen die auf einmal ihre Lehre und sagen: Ja, Jesus Christus und so weiter. Und was passiert ist, die Priester und die Sadduzäer sind richtig neidisch. Ihr kennt das vielleicht in so einer Clique. In jeder Clique ist ja so, es gibt den Witzigen, dann gibt es die Hübsche, dann gibt es den Coolen und so weiter. Aber wenn in so einem ganz, ganz zerbrechlichen Gefüge eine neue Person dazu kommt, ja, ich war früher mal der Witzige, und es gab manchmal Situationen, da kam eine zweite witzige Person dazu. Und ich dachte: Hey, diese Clique ist zu klein für uns beide. Ja? Das ist genau das, was hier passiert. Die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die sind die Master of Bible und Theologie in Jerusalem. Und dann kommen diese Leute und erzählen von Jesus Christus, dass er auferstanden ist. Und die Priester gehen zu dir und sagen: Hey, Jerusalem ist zu klein für uns beide. Was erzählt ihr da? Ihr könnt das nicht machen. Und sie nehmen die Apostel und werfen sie ins Gefängnis. Das Problem allerdings ist, dass die Apostel unglaublich beliebt sind beim Volk. Und sie sagen: Hey, lass die Apostel frei, lass die Apostel frei. Und am nächsten Tag kommen sie wieder frei. Aber bevor sie freigelassen werden, sagen die Priester noch ganz, ganz eindrücklich: Ey, wenn ihr noch einmal so tut, als wärt ihr die Lehrer hier in unserer City, ja, dann ist vorbei mit euch. Aber was machen die Apostel? Ja, okay. Und dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später gehen sie wieder los. Nicht irgendwo hin, nicht aufs Land, sondern gehen in den Tempel. Ja, dort direkt unter die Nase von hohen Priestern fangen wieder an zu predigen. Jesus Christus ist auferstanden. Kehrt um. Und sie fangen wieder an zu heilen. Und sie heilen so viel und so stark, dass die Leute aus den umliegenden Dörfern anfangen zu kommen. Und sie fragen sich: Wer ist der Jesus Christus? Was sind das für Lehren, die hier verbreitet werden? Und wer sind diese Apostel, die so vollmächtig heilen? Und sie stehen Schlange vor der schönen Pforte in dem Tempel, dort, wo auch der Lahme geheilt wurden. Und ein riesen, riesen Happening passiert. Und die hohen Priester, die denken: Oh Mann, was geht denn jetzt wieder? Und ein zweites Mal kommen sie zu den Aposteln und sagen: Hey, versteht ihr kein Hebräisch oder was? Wir haben doch gerade gesagt, ihr sollt nicht mehr lehren. Wir sind die Lehrer und ihr seid Fischer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht die Lehrer. Und das zweite Mal werfen sie die Leute ins Gefängnis, die Apostel ins Gefängnis. Die wollen sie zum Schweigen bringen. Sie wollen nicht, dass sie ihre ketzerische Lehre über Jesus verbreiten. Und dann ist es Nacht. Die Apostel sind im Gefängnis. Und sie hören nur. Ein Engel kommt. Das ist, was in der Bibel steht. Ein Engel kommt und öffnet ihnen die Türe. Und sie kommen wieder auf freien Fuß und sind weg. Und am nächsten Morgen sagen die hohen Priester, okay, holt mir diese Apostel. Und die Wächter gehen zu der Zelle und die Zelle ist leer. Und sie gehen zum Priester und sagen, sorry, die Zelle ist leer. Das heißt, das kann doch nicht sein, wir haben doch gestern eingesperrt. Und wahrscheinlich haben die Suchtrupps losgeschickt, überall gesucht und so weiter. Finden sie nicht. Und dann kommt eine Person, das ist Kapitel 5, Vers 25, und sie sagt, wir haben da was gesehen. Die Person, die ihr gestern eingesperrt habt, die stehen im Tempel und die predigen wieder. Stellt euch das mal vor. Der Hohe Rat sind die mächtigsten Leute in ganz Israel. Und die kriegen diese Leute nicht gefasst. Diese Apostel sind wie glibbrige Aale, die immer irgendwie aus ihren Händen entweichen. Sie haben alles versucht, sie haben gesagt, hey, ihr sollt nicht mehr predigen. Sie haben ihn gedroht, sie haben sie ins Gefängnis gesteckt. Und immer wieder kommen sie wieder raus und predigen weiter. Genau das ist die Situation, in der wir uns hier in dieser Textstelle befinden. Und Vers 28 sagen sie, hey, wir haben euch doch strengstens verboten, jemals über diesen Jesus Christus von Nazareth zu erzählen. Und die Antwort von Petrus ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da sitzt der Hohe Rat und die sind echt genervt. Die haben keinen Bock mehr, die haben keine Lust mehr auf dieses Katz-und-Maus-Spiel. Die haben die dreimal ins Gefängnis geworfen, ihnen ein paar Mal gesagt, sie sollen jetzt damit aufhören und ihre Nerven liegen blank. Und dann sitzen da die Apostel und sie sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Und was sie damit meinen ist, ihr habt uns verboten zu predigen. Ihr habt gesagt, wir sollen nicht mehr über diesen Jesus von Nazareth erzählen. Aber uns ist egal, was ihr sagt. Wir können nicht anders, wir werden weiter von diesem Jesus Christus erzählen. Und wir könnten vielleicht denken, boah, das ist ja krass. Diese Leute sind unglaublich mutig. Die hatten gar keine Angst, die sind furchtlos. Die schauen der Gefahr ins Auge und sie lachen darüber. Aber so ist es nicht. Die Apostel wussten, die sind in einer ganz, ganz gefährlichen Situation. Sie wussten, wie das im Gefängnis war, was der Hohe Rat tun konnte. Und erst einige Wochen vorher hatte genau dieser Hohe Rat Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Sie wussten, dass sie nicht spaßen. In Kapitel 4, Vers 25, da rufen die Apostel und beten. Sie sagen, O Herr, siehst du diese Drohungen? Hilf uns! Es ist nicht, dass die Apostel keine Angst hatten oder dachten, Gefahr, kein Problem. Sondern der Mut der Apostel, der besteht darin, dass sie ganz genau wissen, wie gefährlich es gerade ist. Sie kennen die Gefahr. Und sie haben vielleicht auch Angst. Und trotzdem tun sie das, was sie für richtig halten. Trotzdem predigen sie weiter. Ich weiß nicht, wer von euch sich selbst als ängstlich oder furchtsam einschätzt. Aber dass du manchmal Angst hast, dass du manchmal Furcht hast, hat nichts damit zu tun, ob du mutig sein kannst oder nicht. Mutig sein ist nicht die absolute Abwesenheit von Angst. Mutig sein ist, dass du deine Ängste überwindest, um das zu tun, was richtig ist. Und als ich diese Predigt vorbereitete, musste ich an etwas denken, was ich vor einiger Zeit gelesen hatte. Und zwar über einen Mann, den ich sehr, sehr respektiere. Und der heißt Dr. Martin Luther King. Am 3. April 1968, lange bevor wir, viele von uns, geboren waren, ist dieser Mann, dieser Bürgerrechtsaktivist Martin Luther King von Atlanta nach Memphis, Tennessee geflogen. Und sein Flug hatte Verspätung wegen einer Bombendrohung. Aber King erreichte Memphis trotzdem noch rechtzeitig, um dort eine sehr, sehr berühmte Rede zu halten. Und vielleicht kennt ihr sie. Sie heißt I've been to the mountaintop. Ich habe euch einen Auszug mitgebracht. Hört gut zu. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir uns mit Problemen auseinandersetzen müssen, die in der Geschichte der Menschheit schon lange existieren. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie anpacken. So auch in dieser Revolution, in der es um die Menschenrechte geht. Wenn nichts getan wird, um die farbigen Völker der Welt aus ihrem Zustand der Armut, Kränkung und der Vernachlässigung herauszubringen, dann ist die ganze Welt zum Untergang verurteilt. Ja, Ich bin wirklich glücklich, dass Gott mir erlaubt hat, in dieser Zeit zu leben, damit ich sehe, was sich jetzt schon entwickelt. Und ich verließ Atlanta heute Morgen. Und der Pilot sagt im Flugzeug: Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, aber wir haben Martin Luther King an Bord. Um sicherzugehen, dass alles Gepäck kontrolliert und alles an Bord in Ordnung war, mussten wir alles sorgfältig prüfen. Und dann landete ich in Memphis und einige sprachen von den Drohungen, von dem, was mir hier in Memphis widerfahren könnte. Nun, ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere Mensch würde ich gerne lang leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen und ich habe hinübergesehen und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Und einen Tag später, am 4. April 1968, wurde Martin Luther King in Memphis erschossen. Einen Tag später. Und es ist egal, ob ich über Martin Luther King 1968 oder über die Apostel im ersten Jahrhundert nachdenke. Mich erfüllt eine tiefe Ehrfurcht, ein Respekt für diese Menschen. Und zwar aufgrund dessen, dass sie die Gefahr kannten, die Drohungen kannten, sie sahen, sie spürten und sie trotzdem mit dem weitermachten, was sie für richtig glauben. Die zweite Frage ist: Woher kommt dann dieser Mut? Woher hat ein Martin Luther King so einen Mut? Woher haben die Apostel so einen Mut? Ihr kennt vielleicht den Mythos von Marathon. Und so erzählt er von einem griechischen Soldaten namens Peidippides. Und dieser griechische Soldat Peidippides, der kämpfte in der Schlacht von Marathon. Und was in dieser Schlacht passierte, war, dass die Griechen die Perser besiegten. Und diese Siegesbotschaft, ja, dass wir gewonnen haben, dass der Krieg vorbei ist, diese nahm dieser Soldat Peidippides 40 Kilometer mit sich bis in die Stadt Athen auf den Areopag. Ja, diese Nachricht, dass sie gewonnen hatten, war so wichtig und die war so dringlich, dass er 40 Kilometer, gebt euch das mal, 40 Kilometer, das ist von hier bis Mainz vielleicht oder vielleicht sogar noch weiter, ja, lief er mit dieser Nachricht wahrscheinlich: Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Der war total glücklich. Und dann übergab er diese Nachrichten. Er war so erschöpft. Und der Legende zufolge ist er danach an Erschöpfung gestorben. Anscheinend war die Botschaft so wichtig, dass er diese Last, diese 40 Kilometer auf sich nahm. Genau das gleiche mit Martin Luther King. Anscheinend war die Botschaft über die Gleichberechtigung der Farbigen in den USA für ihn so wichtig, dass ihn die Morddrohungen, die Bombendrohungen egal waren. Er ist trotzdem nach Memphis geflogen. Genau das Gleiche passiert hier mit den Aposteln. Sitzen hier vor dem jüdischen Rat, vor dem höchsten Rat, vor dem mächtigsten Juden im ganzen Land und sie werden verhört. Es ist ihr Prozess. Und anstatt dessen, dass sich diese Leute, die Apostel, verteidigen und sagen: Hey, wir haben gar nichts gemacht. Lest, was sie hier sagen, Vers 31. Gott hat Jesus zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Anstatt dessen, dass die Apostel sich verteidigen für das, was sie gemacht haben, was machen sie? Sie fangen wieder an zu predigen. Das ist genau das Gleiche mit Peidippides, das Gleiche mit Martin Luther King, genau das Gleiche hier. Ihnen ist die Gefahr egal, weil die Botschaft so wichtig ist. Die Botschaft muss unbedingt verkündigt werden. Und wir fragen uns vielleicht, was für eine Botschaft? Wovon haben die erzählt? Und liebe Freunde, alle, die hier sind, das ist die Botschaft der Botschaften. Das ist die wichtigste Botschaft, die diese Welt gehört hat. Und zwar handelt diese Botschaft von einem Gott, den du vielleicht nicht kennst, aber der dich kennt. Ein Gott, für den wir uns nicht interessieren, den wir nicht suchen, den wir vielleicht nicht lieben, aber ein Gott, der dich sucht, der sich nach dir sehnt und dich unendlich liebt. dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn mit Namen Jesus Christus auf die Welt schicken würde, um die Konsequenzen dieser zerbrochenen Beziehung zwischen Mensch und Gott zu tragen. Die Konsequenzen sind Trennung und ewiger Tod. Jesus Christus hat diese Konsequenzen am Kreuz für dich getragen. Und wenn du sagst, ich glaube an diesen Sohn Gottes, Jesus Christus, dass er für mich meine Sünden, die Konsequenzen, den Tod, die Trennung von Gott getragen hat, dann kannst du zum Vater und mit ihm sein, ewiglich. Das ist die Botschaft der Botschaften. Das ist die Botschaft, die so wichtig war, dass die Apostel nicht aufhörten, sich nicht einschüchtern ließen und weitermachten und weitermachten. Was ist deine Botschaft? Was für eine Geschichte, was für eine Nachricht, was für eine Botschaft erzählt dein Leben? Ohne Botschaft wäre Pedipites nie den ersten Marathon gelaufen. Ohne Botschaft hätte Martin Luther King nie I have a dream gesagt. Ohne Botschaft wären die Apostel Fischer in Galiläa geblieben. Was ist die Botschaft, die dein Leben bewegt? Was ist die Botschaft, die dein Leben trägt? Für meinen letzten Punkt, Punkt 1 war, worin bestand der Mut der Apostel? Er bestand darin, dass sie wussten, dass es gefährlich ist, aber trotzdem das Richtige machten. Der zweite Punkt war, woher kam dieser Mut? Mut und die Wichtigkeit der Botschaft sind direkt miteinander verbunden. Der Mut der Apostel kam aus der Herrlichkeit, der Dringlichkeit, der Wichtigkeit, der Majestät des Evangeliums. Drittens, wie kannst du, wie können wir mutig werden? Wie können wir mutig werden? Vers 40 und 41. Man rief die Apostel wieder herein. Man ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Es ist kaum zu glauben, diese Apostel wurden gerade ausgepeitscht. Und was dieses Auspeitschen heißt, dass du 39 Peitschenhiebe auf deinen Rücken bekommst. Und dann im nächsten Satz steht, und sie waren trotzdem glücklich. Aber lest genau, sie sind nicht glücklich über den Schmerz, sind nicht glücklich über die Peitschenhiebe, sondern sie sind glücklich, weil sie das um des Namens Jesu willen erlitten haben. Und als ich das gelesen habe, ist mir eine andere Stelle eingefallen, wo es fast identisch ist, aber aus der Perspektive Jesu Christi. Lies mit mir, Hebräer 12,2. Und wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Freunde, wenn wir mutig werden wollen, dann müssen wir anfangen, mit unserer Angst umgehen zu können. Es ist meistens die Angst, die Furcht, die Gefahr, die uns vor mutigen Dingen abhält. Und ich glaube, im Laufe unseres Lebens haben wir alle Strategien entwickelt, wie wir mit Angst, mit Gefahr umgehen können. Und ich glaube, die Strategie, die die meisten von uns haben, ist, Gefahren einfach zu meiden. Wenn ihr Angst vor dem Wasser habt, dann geht ihr nicht schwimmen. Wenn ihr Angst vor Horrorfilmen habt, dann geht ihr nicht ins Kino oder nur in andere Filme. Ja? Wenn ihr Angst vor was weiß ich habt, wir vermeiden einfach Angst. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wie ich euch vorhin geschildert habe, in der S-Bahn, wo wir mutig sein müssen, wo wir einfach nicht drum rum kommen. Ich war vor, 2007 war das, war ich mit vielen Freunden mal in Korea im Kino. Wir trafen uns vorm Kino und fragten uns, ja, was sollen wir gucken? Ja, sollen wir das gucken? Nee, keine Chick-Flicks, lass uns mal so einen richtig harten Film gucken. Ja, und dann sagten wir, okay, lass uns Room 187 hieß der. Kennt den jemand? Ganz, ganz schlimmer Film. Ich weiß nicht, warum Hollywood solche Filme macht, aber guckt ihn euch nicht an. Ihr werdet danach... Ja. Und wir schauten uns an, ja, die Männer, wir waren natürlich total cool. Ja, Room 187 hört sich ja gut an. Hey, hey, ab 18, kein Problem. Wir gingen rein und nach 5 Minuten saßen wir so. Und ich sag euch, was wir machen, wenn wir Angst haben. Ich sag euch, was unsere Strategie mit Furcht ist. Wir versuchen immer die Gefahr oder das, wovor wir Angst haben, versuchen wir klein zu reden. Ach, der Film ab 18 will nicht so schlimm sein. Pff, kein Problem. Und wir versuchen uns selbst groß zu machen. Ah, hey, ich habe schon so viele Filme geguckt. Ey, ich habe Akte X, der unheimlichen Fälle des FBIs geguckt. Kein Problem. Das ist, was wir machen. Wir versuchen das, wovor wir Angst haben, zu minimieren und uns selbst zu maximieren. Aber Freunde, das ist nicht, was ich sehe, wenn ich auf Jesus schaue. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, hat er die Angst ignoriert? Hat er auf sich selbst geschaut und gesagt, hey, come on, Jesus, du kannst das tun. Das Gebet in Gethsemane ist nicht, Vater, ich kann das Kreuz tragen. Come on, Kerl, ich trinke dich all the way. Jesus hat Angst. Aber was Jesus tut, kann man das Mikro vielleicht ein bisschen lauter stellen? Aber was Jesus tut ist, er schaut nicht auf sich selbst. Er versucht sich selbst nicht größer zu machen, besser zu machen, stärker zu machen. Und er versucht auch gleichzeitig nicht das Problem, die Gefahr des Kreuz kleiner zu machen. Sondern was wir hier in Hebräer 12,2 lesen ist, er schaut auf etwas, was ihm trotz der Angst, trotz der Gefahr Kraft gibt. Hebräer 12,2. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Welche Freude auf ihn wartete, deswegen nahm Jesus Christus den Tod am Kreuz auf sich. Als Jesus im Himmel war, wollte er auf die Erde kommen? Wollte er ans Kreuz gehen? Wollte er leiden und unendlichen Schmerz erleiden? Ja, anscheinend schon. Und zwar aufgrund der Freude, die er gesehen hat. Und ich habe mich gefragt, welche Freude hat Jesus Christus durch das Kreuz bekommen, die er ohne das Kreuz beim Vater im Himmel, beim ewigen Vater nicht gehabt hätte? Worauf hat Jesus Christus geschaut? Die einzige Freude, die Jesus Christus im Himmel nicht hatte und die er nur durch das Kreuz bekommen konnte, das sind wir. Das bist du, das bin ich, das sind wir. Jesus hat nicht auf sich selbst geschaut, hat nicht gesagt, ich kann das. Jesus wusste ganz genau, dass dieses Kreuz alles von ihm abverlangen würde. Und er tat es trotzdem, indem er auf das schaute, was ihm Freude gab. Auf uns. Und Freunde, wenn wir über die Frage nachdenken, wie können wir mutig werden? Dann muss doch die Antwort sein, dass wir auf den schauen, der auf uns schaut. Und dass wir für den mutig sind, der für uns mutig war. Jesus Christus. Und ich glaube, das ist genau das, was auch Martin Luther King meint, wenn er sagt, ich habe keine Sorgen, denn meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Möchtest du nicht mutig sein für diesen Jesus Christus? Möchtest du, wenn du diesen Christus noch nicht kennst, möchtest du diesen Christus nicht kennenlernen? Und wenn du Christus Jesus schon kennen solltest, möchtest du nicht für diesen Jesus leben? Frag dich, wo in deinem Leben will Gott durch den Heiligen Geist mit dir gewisse Schritte gehen? Wo sagt der Geist Gottes dir immer wieder, hey, lass uns doch diesen Schritt gehen, sei es in Beziehungen, in Finanzen, in bezüglich deiner Zukunft, was auch immer es ist. Aber du fürchtest dich. Du fürchtest dich vor den Nachteilen, die du hast. Vor dem, was andere Leute denken können, vor den Gefahren. Aber Freunde, Mut ist nicht, dass wir völlig frei von Angst sind, völlig frei von Furcht sind, sondern dass wir die Gefahr und die Angst sehen, aber sie überwinden, indem wir auf Jesus Christus schauen. Lass uns doch auf diesen Christus, Jesus schauen und Schritte mit ihm gehen, mit ihm, auf ihn zu. Denn ganz ehrlich, denn was wäre dieses Leben, wenn wir nicht den Mut hätten, hin und wieder mal etwas zu riskieren?